es ist eine ganz interessante Perspektive, um anzuschauen, was diese Bildung von Kindern und Jugendlichen über ihre eigenen Rechte eigentlich bewirkt. In dem Moment, wo Kinder und Jugendliche sich bewusst sind, welche Rechte sie selber haben, gehen sie auch mit den Rechten anderer anders um. Es ist ein Akt der Selbstbestimmung. Ja. Und das ist vielleicht das Wichtigste an dem ganzen Thema, weil sich damit in unserer Gesellschaft auch aufs Ganze sehr, sehr viel bewegt, ja, wie Kinder und Jugendliche und dann später als Erwachsene, ja, wie sie agieren und wie sie auch gegenüber Kindern und Jugendlichen agieren. Ich finde, das ist so unglaublich wichtig.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Wie geht's unseren Kindern? Wir alle sind uns darin einig, mehr oder weniger, dass Kinder die Zukunft sind. Gleichzeitig handeln wir selten in deren Interessen. Sie haben keine Lobby und sehr oft keine Stimme. Jemand, der versucht, das wettzumachen, ist Christoph Jünger. Er ist Geschäftsführer von UNICEF Österreich, UNICEF die größte Kinderrechtsorganisation der Welt. In rund 190 Ländern setzt sie sich für die Rechte von Kindern ein. Wo sind hier gerade die meisten Schwierigkeiten? Wie geht's Kindern in Österreich und was müssten wir alle besser machen, um ihnen eine gute Zukunft zu garantieren? Darüber reden wir heute. Herr Jünger, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir beginnen unseren Podcast immer mit der Transparenzpassage. Erstens, woher wir einander kennen. Das ist einfach, wir kennen einander nicht.
Das ist korrekt.
Und die zweite Frage ist, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind.
Nein, würde auch nicht mit dem Mandat der Organisation zusammenpassen. Also da ist ein klares Prinzip der Äquidistanz.
Okay. Wir wollen heute über Kinder und ihre Rechte reden und als ich mich vorbereitet habe, da war das ziemlich schwierig für mich, überhaupt das Thema einzugrenzen. Wir können über Kinderarmut reden, wir können über die mentale Gesundheit von Kindern reden, über Kinder in der digitalen Welt, Kinderarbeit, Klimakrise, Kinder in Österreich. Also dachte ich, wir beginnen vielleicht mal so. Wie geht's denn den Kindern unserer Welt momentan, wenn man das auf einen Zeitraum der vergangenen 10 Jahre beurteilt?
Ich würde mal sagen, es gibt Positives und sehr viel Negatives. Der Grundtenor, viele von Ihnen, die jetzt dazuhören, denken sich wahrscheinlich jetzt, war schon wieder jemand, der ins Negative, in diesen Negativchoral einstimmt und ein Stück weit, ja, muss ich das tun? Und auf der anderen Seite mag ich vielleicht anders anfangen. Und zwar, was hat sich denn so entwickelt und wie geht's Ihnen heute und im Vergleich zu 10 Jahren? Und da hat sich sehr viel getan. Mhm. Wenn wir uns anschauen, nehmen wir jetzt die Spanne der letzten 20, 25 Jahre, haben wir jetzt global die Kindersterblichkeit halbiert. Also da geht es wirklich um Millionen von Kinderleben, die jetzt da sind und das wären sie, hätten wir als gesamte Gesellschaft, also global agiert, die wären jetzt nicht da. Mhm. Also das ist ein Riesenerfolg und da hat sich wirklich viel, viel entwickelt. Und es ist auch total schön zu lesen und zu sehen, dass noch nie so viele Kinder in der Schule waren. Das heißt, wir haben es auch geschafft, viele Kinder und Jugendliche, egal in welchen Teilen der Welt, in die Schule zu bringen, in die Bildung. Und das ist ein sehr, sehr großer Erfolg. Und natürlich kommt jetzt die Erwartungshaltung, okay, aber das kann es jetzt nicht gewesen sein. Nein. Jeder von Ihnen hat ja in unterschiedlichen Themenbereichen und zu unterschiedlichen sozusagen Konflikten oder kriegerischen Auseinandersetzungen ja Berührungspunkte. Ne? Der Ukraine-Krieg, der 2022 begonnen hat, ist so ein Beispiel. Warum sage ich das? Weil wir natürlich mit der großen Anzahl der jetzigen Konflikte und der jetzigen Situation, die wir global beobachten, feststellen müssen, dass es Kindern und Jugendlichen in der Welt tendenziell über die letzten Jahre deutlich schlechter gegangen ist. Wenn ich sage deutlich schlechter, dann heißt es, dass eine höhere Anzahl von Kindern und Jugendlichen in Konflikten ums Leben kommen, dass es eine höhere Anzahl von Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt gibt. Die Kinderarbeit verrichten müssen, das ist ein großes Thema, vielleicht werden wir später noch drüber sprechen. Und was wir auch sehen, und das vergessen wir ganz gern, auch ich persönlich, Covid ist schon gefühlt eine Zeit lang her und in irgendeiner Form sozusagen gedanklich abgehackt. aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen gar nicht. Mhm. Das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Bildungsbiografien zum Stehen kommen sind. Und diese aktuellen Krisen, von denen wir jetzt sprechen, das ist sozusagen ein Snapshot. Mhm. Und das, was bei uns in den Medien jetzt gerade immer wieder kolportiert wird, über das wir lesen oder hören, ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was uns gerade global an Themen beschäftigt. Mhm. Wenn wir uns das anschauen, wer spricht jetzt im Moment über den Sudan? Das sind Millionen von Kindern, die im Moment unterernährt sind, zum jetzigen Zeitpunkt, eben gerade jetzt. Wer spricht von Afghanistan? Oder wer spricht von der Demokratischen Republik Kongo, einer der ganz, ganz großen Krisenherde? Vielleicht nur zum Abschluss, was wir sehr, sehr, sehr feststellen müssen und was uns eigentlich sehr betroffen macht, auch als Organisation, aber natürlich auch mir persönlich, ist, dass wir immer mehr den Eindruck haben, dass Kinder und Jugendliche auch zur Zielscheibe in kriegerischen Auseinandersetzungen werden und immer weniger eigentlich im Moment in den letzten Jahren darauf geachtet worden ist, dass Kinder und Jugendliche eigentlich ein ganz besonderes Recht auf Schutz haben in kriegerischen Auseinandersetzungen. Und genau die sind, die eigentlich überhaupt nichts dafür können und am meisten darunter leiden müssen. Und das ist so ein Aspekt, wo ich sage, summa summarum, die gute Nachricht ist, wir können als Gesellschaft, als Individuen, auch als globale Gesellschaft sehr, sehr viel tun. Es geht, wir wissen, wie es geht, dass man das verbessert, dass man Situationen für unterschiedliche Kinder in der Welt verbessern können. Die schlechte Nachricht ist, wir tun es nicht oder zu wenig.
Ich habe das Gefühl, so gerade in meinem Umfeld oder so, dass die Erwachsenen schon den Eindruck haben, die Welt bewegt sich im Moment in eine negative Richtung. Eben wie Sie es vorher gesagt haben, Konflikte da, politische Veränderungen dort, Klimakrise und so. Sind die Kinder und auch Jugendlichen, aber vor allem auch Kinder diejenigen, die das am stärksten zu spüren bekommen?
Ich würde sagen, ja. Natürlich hängt es jetzt davon ab, inwieweit Menschen direkt mit diesen Themen konfrontiert sind. Also wenn wir jetzt da vor Ort gehen und uns vorstellen, was Kinder und Jugendliche in der Ukraine jetzt gerade durchmachen oder im kriegerischen Konflikt im Sudan, wie das auf Kinder und Jugendliche wirkt, definitiv. Ja, wir haben es damit hochdramatischen Nahe Osten. Also sind hochdramatische Erlebnisse für Kinder und Jugendliche. Und das ist auch einer der Schwerpunkte, in denen wir auch als Gesellschaft, aber auch als Organisation auch unbedingt wirken müssen, ist, wie können Kinder das verarbeiten? Ja? Mhm. Wir sind natürlich als Erwachsene letztendlich in einer privilegierteren Situation, weil wir über unsere Jahre schon gelernt haben, Dinge zu verarbeiten und die in irgendeiner Form auch auszudrücken. Kinder und Jugendliche sind dem eigentlich relativ schutzlos ausgeliefert und brauchen unbedingt auch Unterstützung und fühlen sich ein Stück weit auch machtlos. Und das, was man sehr, sehr gerne vergessen ist, vor allem kleine Kinder, 0 bis 5, haben wir vielleicht im Kopf, naja, die können sich dann eh nicht mehr erinnern, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das sind sehr dramatische Erlebnisse, die Kinder und Jugendliche auch in ihrer Lebensbiografie extrem negativ beeinflussen.
Ich finde, das Erschreckende darin ist, dass wir oft vergessen, habe ich den Eindruck, dass das werden mal Erwachsene. Und deren Grundbasis, die dann gelegt wird in ihrer Kindheit, ist eben vielleicht negativ geprägt. Das sind ja dann die Erwachsenen von morgen, die ein tiefes Trauma haben. Das heißt, es wäre ja eigentlich in unser aller Interesse, das schon mal vorab zu verhindern.
Unbedingt. Und schauen wir uns an die letzten aktuellen Ereignisse, auf die man gerne Bezug nehmen kann, in Syrien. Was ist dort passiert? Das ist eine sehr spannende, tief tragische Situation jetzt. Auf der einen Seite sehr viel Hoffnung von Menschen. Syrien ist freier geworden. Es ist noch schwer einzuschätzen, was frei in dem Kontext bedeutet. Also Positives, ja, und es ist gut. Das ist schön. Und auf der anderen Seite, ein Faktum, ja, seit 28. November wurden ungefähr 370.000 Menschen seit 28. November in Syrien vertrieben. Und der Großteil davon sind Frauen und Kinder. Das heißt, auf der anderen Seite dieses, da kann sich was Positives bewegen und es gibt da Möglichkeit und diese Chance jetzt für diese Gesellschaft in Syrien, die so gebeutelt war, sich anders zu entwickeln und auf der anderen Seite natürlich auch tiefe Sorge. Weil die Grundsituation in Syrien so dramatisch war. Und warum sage ich das? 14 Jahre Bürgerkrieg, eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen hat nichts anderes kennengelernt als Krieg, Töten, Angst und Repression. Viele mussten flüchten in andere Länder. Und was wir sehr, sehr gerne vergessen in unseren Diskussionen auch hier in Europa und jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt ist, die Menschen haben sich das nicht ausgesucht. Es gibt ganz viele Gründe und es ist meist Verzweiflung, pure Verzweiflung, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Stellen wir uns vor, wir müssen Österreich verlassen, weil wir in Österreich Bürgerkrieg haben. Und dann kommen wir in ein Land, wo ich so behandelt wäre, als ob ich eigentlich nur davon profitieren möchte. Vergessend, ja, dass das Situationen waren, die für uns eigentlich gar nicht vorstellbar sind. Auch dramatische Erlebnisse, die so viele von den Geflüchteten da jetzt erleben mussten. Und es wäre auch zu Weihnachten ein ganz wesentliches Thema, dass man das nochmal aufgreifen und sagen, die sind jetzt nicht da, weil es so lustig für sie war. Ja. Sondern ganz im Gegenteil. Und ich finde es wesentlich, dass wir uns das bewusst machen. Und anders mit den Menschen auch im jetzigen Kontext umgehen. Und deswegen auch so wichtig, dass wir auch als Gesellschaft jetzt nicht die Tür zumachen. Und nicht so tun, als ob jetzt schon alles in Ordnung wäre in Syrien. Das ist sicher nicht. Wir müssen jetzt mal abwarten, wie sich die Situation dort entwickelt.
Vor ein paar Tagen dann, oder so war die Meldung, dass ein 11-jähriges Mädchen 3 Tage überlebt hat auf einem Floß alleine im Mittelmeer, glaube ich. Die macht das nicht, weil das ein Vergnügen ist.
Wir agieren da aus einer, es ist durchaus eine gesellschaftliche Strömung, die mir persönlich sehr besorgt. Es ist eine Innenorientierung jetzt in dem Sinn, wir machen unsere Grenzen zu und wir kümmern uns nur um uns selber. Natürlich ist es wichtig, dass wir uns um selber kümmern, unsere Hausaufgaben sozusagen in Österreich machen, aber wir können uns nicht der Tatsache verschließen, dass wir in einer globalen Gesellschaft leben und dass alles das, was auch wenn es ein paar tausend Kilometer entfernt ist, dort passiert, unmittelbar auf unseren Einfluss hat. Und das ist so ein Beispiel.
Was ich immer so ein bisschen, wo ich mir schwer tue, das zu verstehen, ist, warum haben wir einerseits in unserer Gesellschaft, die Menschen haben schon diesen Wunsch, Kinder zu schützen, Kindern zu helfen, Kinderaugenstrahlende, braucht man gar nicht über Abtreibungsrechte anfangen, wo sich verkannte Menschenschützer dafür aussprechen, dass das Leben ist ja so schützenswert. Und auf der anderen Seite aber dann so eiskalt sind, wenn es darum geht zu verstehen, was Kinder wirklich brauchen und wo Kinder traumatisiert sind und wie man ihnen helfen kann. Wie geht das zusammen?
Das ist eine gute Frage. Die Frage stellen wir uns selber auch sehr oft. Ich glaube, dass man als Erwachsene, wenn ich das jetzt selber als Erwachsener, vielleicht sollte man da am ehesten und am meisten die Kinder dazu fragen, Kinder und Jugendliche, was sie darüber denken. Das ist immer ein spannender Ansatz. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir verlieren sehr oft den Bezug zu dem, was Kindheit für uns bedeutet hat. Und in dem Moment, wo wir diesen Bezug und dieses Denken verlieren, wie sich unser persönliches Handeln auf Kinder und Jugendliche auswirkt, verlieren wir auch diese Einschätzung dazu, sondern da geht es dann nur mehr um Interessenshaltungen, die uns persönlich betreffen, in dem Fall halt von den Generationen her als Erwachsene. Und Punkt. Das ist es. Das heißt, das überlagern sozusagen sehr, sehr viele unserer, ich sage mal, wenn wir es jetzt global betrachten, geopolitische Interessen, unterschiedliche Interessenshaltungen, wirtschaftliche Interessen, einfach fundamental die Interessen von Kindern und Jugendlichen, die sehr, sehr oft dem entgegenstehen, was sehr, sehr viele Gesellschaften als höchste Ziele für sich formuliert haben. Und weniger, also, um das integriert zu betrachten, genauso auf der persönlichen Ebene, dass wir sehr, sehr gern einfach vergessen, wie es uns als Kinder und Jugendliche gegangen ist und wie gern wir gehört worden sind. Ja, und wie gern wir als Kinder gefragt worden sind. Und wie gern wir als Kinder Teil der Gesellschaft in einer integrierten Form waren und wie stolz wir waren, wenn wir irgendwas dazu beitragen konnten und das Gefühl gehabt haben, dass mein Beitrag was verändern konnte oder gehört worden ist und diskutiert, betrachtet worden ist und ernst genommen worden ist. Wir verlieren das so und das ist eigentlich schade, weil da so viele wertvolle, spannende, inspirierende Perspektiven verloren gehen. Das kommt sozusagen zurück zu dem Thema, was wir vorher besprochen haben, ganz am Anfang ist Lobby von Kindern und Jugendlichen. Ja. Da berührt auch ein ganz wesentliches Thema, das wir als Organisation für uns sehr, sehr wichtig betrachten, das ist Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Das heißt nicht, dass man ein Kind oder die Kinder, sage ich mal, schnell einlädt und man sagt, ja, was meinst denn ihr? Und dann gehen sie wieder nach Hause und das war's, ne? Das ist ja oft die Art und Weise, wie wir glauben, dass man Kinder und Jugendliche beteiligen. Das ist, also irgendwie kommt es nicht ganz hin. Sondern es geht um eine institutionalisierte, um eine strukturelle Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, ihnen zuzuhören, ihre Ideen aufzugreifen, diese zu diskutieren. Es ist ja sehr oft oder manchmal auch so, dass man die Dinge nicht machen können. Aber dann wieder zurückzugehen und zu sagen, aus dem und dem Grund konnten wir das nicht, aus dem und dem Grund konnten wir das andere schon. Und wir bemühen uns, in diesen Diskurs reinzugehen und Kinder und Jugendliche mit ihren Gedanken und Ideen einfach mit einzubeziehen. Und plötzlich wird was anderes draus, nämlich, und das ist so wichtig, und das vergessen wir auch wieder ganz gerne als Erwachsene, wenn wir sagen, Demokratie, Verständnis, es gehen weniger Menschen teilweise wählen, ja, Kinder und Jugendliche sind frustriert von der Politik. Na, warum denn? Das brauchen wir uns jetzt nicht zweimal fragen. Ja, weil sie schon in ganz jungen Jahren einfach gelernt haben, naja, ich kann ja nur froh sein, wenn man mal irgendjemand zuhört. Ich formuliere es jetzt schwarz-weiß. Ja. Und was lernen sie dann? Naja, ich bin eigentlich machtlos. Sie lernen, es zahlt sich eh nicht aus, wenn ich mich beteilige. Und genau das Gegenteil davon können wir eigentlich sehr einfach bewirken, indem wir Kindern in jungen Jahren schon die Möglichkeit geben, oder dieses Gefühl geben, hey, ich kann was tun. Mhm. Es ist ich persönlich habe auch Hebel, Möglichkeit, mir wird zugehört. Das sind dann Kinder und Jugendliche, die ihre Rechte kennen. Und das sind Kinder und Jugendliche, die sich auch anders an der Gesellschaft beteiligen wollen, weil sie das gelernt haben.
Die mitgestalten wollen.
So ist es.
Mir sind es auf zwei Punkten in den vergangenen Jahren besonders aufgefallen, dass Kinder keine Stimme haben. Das erste Mal, als ich Mutter geworden bin, weil auf einmal setzt man sich damit wieder ganz neu auseinander und wundert sich über manche Zustände, die herrschen, wo man das Gefühl hat, wie kann es sein, dass Kinder hier so überhaupt nicht beachtet werden? Also da braucht man nur reden über fehlende Kindergartenpädagoginnen oder so. Also einfach wirklich konkrete Dinge, wo man merkt, das hat einfach keine Priorität. Und das zweite eben, und das haben Sie vorher angesprochen, die Covid-Pandemie. Wo auch das Gefühl da war, Kinder, Jugendliche, da wird mal, die müssen einfach mal prinzipiell zurückstecken, die kommen zum Schluss dran.
Ja, es ist interessant, wenn wir die Zeit reflektieren und uns überlegen, was ist da passiert? Ich kann mich ja selber nun durchaus sehr gut erinnern, meine Tochter war damals 12, 13 und wir haben die Schulen geschlossen, haben sie dann in Homeschooling gesteckt und ich kann mich nicht erinnern, dass in dem ganzen Prozess in irgendeiner Form wirklich strukturiert, ehrlich, Kinder irgendwann einmal gefragt worden sind, was sie eigentlich davon halten. Überhaupt nicht. Aber sie waren die Hauptbetroffenen. Und natürlich waren wir alle sehr betroffen. Es geht jetzt nicht darum, sozusagen das auszuspielen gegeneinander, wer jetzt mehr oder weniger betroffen ist. Aber aus diesem Wissen heraus, dass Kinder und Jugendliche einfach wenig Lobby haben und sich weniger artikulieren können, sehr oft ist es sehr, sehr wesentlich, einfach darauf hinzuweisen. So, und wir haben also irrsinnig viel über sie geredet. Wahnsinnig viel. Und kaum mit ihnen. Und wenn man Jugendliche jetzt dazu befragt, ist das genau das einer der Gründe, warum Partizipation von Kindern und Jugendlichen so stark von ihnen eingefordert wird jetzt. Alles anderes Thema, wir werden sicher nochmal drüber sprechen, als Klima. Ja. Mhm. Wir alle haben das schon so oft gehört, so viel diskutiert. Und oft merke ich, dass manche Menschen gar nicht mehr drüber reden wollen. Aber was haben wir gemacht? Also wir haben eigentlich sozusagen einen Startpunkt für Kinder und Jugendliche gesetzt in 20, 30 Jahren, wo ich mir schon oft die Frage stelle, schaffen wir da die Biege? Kriegen wir es hin? Und wir sind schon so stark davon betroffen und ich kann mich erinnern, das hat mich total beeindruckt, in einem Wettbewerb, den wir ausgerufen haben, Denkt in die Welt, wo wir Kinder und Jugendliche reingeholt haben, eine Bühne geben für ihre Gedanken und für ihre Wünsche für die Zukunft, ist auch ein Lied eingereicht worden, die hat auch einen Preis gewonnen und einer der Liedzeilen von ihr war, die war glaube ich so 14, 15 habe ich im Kopf und sie hat gesungen, es ist euch egal, wie es uns geht, es ist euch egal. Und wenn ich mir jetzt das ganz ehrlich überlege, habe ich manchmal das Gefühl, ja, es ist uns eigentlich schon egal. Ja, Hauptsache, wir haben alles das, was wir jetzt gerade haben wollen, Hauptsache uns geht's gerade gut. Und diese Überlegung dahinter, dass es vielleicht ein paar Teilbereiche gibt, wo wir auf ein paar Sachen verzichten dürfen, gar nicht einmal viel, ist oft nicht drin.
Aber ich weiß nicht, ob es egal war. Ich habe eher das Gefühl, dass gerade Jugendliche, Kinder haben halt auch die sehen die Welt halt anders, ja, und so, die haben eigene Bedürfnisse. Und ich habe damals was gelesen, was ich sehr interessant fand, nämlich, dass Zeit für Erwachsene eine ganz andere Rolle hat. Und wir haben Krisen schon überstanden. Wir wissen, wir haben diese Zuversicht und diesen Mut. Aber wenn man eben 12, 13, 14 ist, dann ist ein Jahr ewig, ja, und man weiß nicht, ob das endet, und man weiß nicht, man hat diese Zuversicht nicht, dass man Krisen schon gemeistert hat. Das heißt, diese Sichtweise, und ich habe das Gefühl, das wurde völlig außer Acht gelassen, dass das einfach eine völlig andere Sichtweise ist, ja.
Ja, es ist eine völlig andere Sichtweise, und wir haben vorher schon von mentaler Gesundheit auch gesprochen, ich bin jetzt über die 50, wird natürlich auch von vielen von den Effekten sehr stark betroffen sein, aber meine Zeit wird irgendwann dann auch enden. Wenn wir uns Projektionen betrachten, die wir uns da so anschauen, die Zeit meiner Tochter nicht. Ja, er hat nur sehr, sehr viel Zeit da zu verbringen, Gott sei Dank und hoffentlich. Das ist den Aspekt, den vergessen wir da ganz gern. Und was wir auch als Organisation beobachtet haben, ist ein Phänomen, wo man sich als Gesellschaft sehr drüber, auch in Österreich besonders, sehr drüber echauffiert haben, aufgeregt haben, dass Kinder und Jugendliche sich sozusagen auf die Straße picken. Mhm. Und gehen wir mal einen Schritt zurück, warum machen die denn das? Überlegen wir uns, warum müssen unter Anführungsstrichen Jugendliche und junge Erwachsene in der Form sich äußern, weil wir es nicht verstehen offensichtlich. Ja? Oder vielleicht verstehen wir es, aber wir kommen nicht ins Tun entsprechend. Das sind Akte der Verzweiflung letztendlich. Und ein Stück weit, was wir damit machen, ist, wir haben das an junge Menschen und oft auch an Kinder und Jugendliche abgeschoben, das Thema, dafür Verantwortung zu übernehmen und zu empfinden, die eigentlich unsere ist. Und das natürlich baut es auch mentalen, unglaublichen Druck auf.
Was macht denn die Klimakrise mit Jugendlichen und Kindern in Österreich?
Viele Kinder haben einfach Angst.
Ja.
Also wenn man durch die Bank immer sozusagen mal durchschaut und so, welche Themen beschäftigen Kinder und Jugendliche auch in den diesen Projektionen, wenn man Ideen reinholen, ja, dann ist Klima immer das erste Thema. Mhm. Und Kinder und Jugendliche haben einfach Angst. Schlicht und einfach Angst. Wie wird es sein, wenn ich 30, 40 bin? Was ist es, wenn der Planet dann 3 Grad wärmer ist? Und was bedeutet das, wenn wir keine Gletscher mehr haben in Österreich? Ich stelle mir die Frage, ob die Kinder meiner Tochter mal Gletscher noch sehen werden. Ja, ich kann mich nur gut erinnern, ich bin in Innsbruck in Tirol aufgewachsen und geboren. Das hat ganz anders ausgeschaut vor 30 Jahren. Also massive Auswirkungen. Also da haben wir, das ist schon ein massives Thema. Da fühlen sich viele Kinder und Jugendliche schlicht und einfach als sehr ohnmächtig. Und das sehen wir ja auch. Und wenn man das, wir haben es vorher besprochen, wie dagegen protestiert und aufbegehrt wird, ja, was ja an sich ein positiver Aspekt ist, dass sich Kinder und Jugendliche und vor allem junge Menschen äußern und sozusagen sich ihre Interessen auch ganz, ganz stark zur Geltung bringen wollen. Auf der anderen Seite sollte man nicht uns darüber ärgern, dass sie das machen, sondern wenn sie überlegen, was haben denn wir falsch gemacht dabei? Irgendwas haben wir da wirklich, wirklich verbockt. Und da dürfen wir ganz ehrlich mit uns sein. Ja, auch ich als mit meinen 50 habe da wahrscheinlich hätte anders agieren dürfen in vielen Bereichen und mehr Verantwortung für das übernehmen.
Neben der Klimakrise, was sind noch so Themen, die Österreichs Jugendliche beschäftigen?
Natürlich auch. Also Krieg und Konflikt ist ein ganz großes Thema. Kommt also da immer raus. Krieg und Konflikt ist ein ganz wesentliches Thema, diese Auseinandersetzung. Der Ukraine-Krieg hat da auch sehr viel mit Kindern und Jugendlichen in Österreich gemacht. Wenn wir sozusagen jetzt mal Daten reinholen und uns anschauen, das ist jetzt empirisch, wenn wir uns das anschauen, dann haben wir gelernt, dass in Österreich 20% aller jungen Mädchen und ca. 10% aller Buben depressive Verhaltensweisen an den Tag legen. Also, es gibt da Studien im europäischen und im weltweiten Vergleich, mentale Gesundheit. Wir haben als UNICEF vor, ich glaube, es waren 3 Jahren, ein State of the World's Children's Report rausgegeben und uns einmal angeschaut, wie geht's denn jetzt den Kindern und Jugendlichen und wo liegen mentale Schwierigkeiten und wie groß sind die? Ja, und wenn wir uns da in Österreich jetzt da, sind ganz gut, uns selber schön zu reden, das machen wir wahnsinnig gerne in unserem Land, Wenn wir es ehrlich betrachten, waren wir schlechter als der europäische Schnitt und schlechter als der globale.
Ist es, also es ist, die Zahl ist erstaunlich schlechter.
Sind, ja, es waren 22% so in etwa, wenn ich das in richtigen Erinnerung habe. Ich glaube, der europäische Schnitt waren 20, um die 20 und global waren es 18. Kinder und Jugendliche mit mentalen Schwierigkeiten. Es hat sich erhöht, deutlich, ja.
Mhm. Also was kann man da tun?
In unterschiedlichen Wirkungskreisen würde ich mal sagen, ich glaube, ein wesentliches Element ist, drüber zu reden. Mhm. Wir gehen zum Arzt, der Fuß ist gebrochen, jeder redet drüber, es ist überhaupt kein Thema. Und in dem Moment, wo wir mental sozusagen in Themenstellungen reinrutschen, geht es schwer, drüber zu sprechen. Weil das fast ein Stigma ist. Wir tun uns ganz schwer damit als Gesellschaft, mit solchen Menschen und Kindern und Jugendlichen umzugehen, und wir schieben das gerne ins Eck. Und das ist aber genau das Gegenteil von was wir machen sollten. Also einfach das nicht als Tabuthema zu betrachten, sondern darüber zu sprechen. Also das ist einmal sozusagen eine Themenstellung. Andere ist natürlich Unterstützungsleistungen für Kinder und Jugendliche in unterschiedlichen Kontexten. Je nachdem kann man noch global einmal kurz einen Blick drauf werfen. Aber wenn wir jetzt in Österreich bleiben, haben wir ja bei mentaler Gesundheit schon ein Riesenproblem. Wir haben sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die es betrifft. Und wir haben sehr, sehr wenige oder relativ gesehen zu wenige Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche und ihre Familien, da wirklich Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Ja.
Also in Form von Therapie, natürlich, von Plätzen, richtig, von Freien.
Ja, mhm. Also wenn es wirklich sehr, sehr große Schwierigkeiten gibt, mhm, Betreuungsplätze zu bekommen, mhm, ist ja fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und das ist schon ein großes Versäumnis, und da sollte man was tun. Und da können wir auch was tun. Ja, es kostet Geld. Aber ja, es ist eine ganz wesentliche Investition in Kinder und Jugendliche, sie da besser zu betreuen und einfach Türen weiter aufzumachen und das in einer anderen Form zu betrachten. Das ist nicht, was ist, über das man nicht reden darf, sondern eigentlich, was ist, über das man unbedingt reden muss. Und das ist sozusagen eine Überlegung dahinter. Ist auch eine wesentliche Forderung, die wir als UNICEF Österreich einer potenziell neuen, also einer neuen Bundesregierung formuliert haben, dass wir da einen Handlungsbedarf haben. Und ich glaube, das ist relativ anerkannt über alle Ebenen drüber, sei es jetzt politisch, sei es gesellschaftlich, dass wir da was tun müssen. Und ich hoffe, dass die neue Bundesregierung auch dort einen Hebel ansetzt. Ja. Das sind jetzt, also das, und ich denke, vielleicht jetzt noch in die persönliche Perspektive reinzugehen, auch aus persönlicher Erfahrung, war einer der wesentlichen Elemente ist, da auch ins Gespräch zu gehen und mal anzuerkennen und das Problem nicht irgendwie wegzuschieben, sondern damit zu arbeiten als Mensch mit Kindern. Ja? Also ich in dem Fall als Vater mit Tochter oder mit Sohn oder als Mutter mit Tochter und Sohn, sondern da jetzt das aufzunehmen und auch da so weit möglich, je nachdem, wie es den Kindern geht, auch da in ein Gespräch reinzukommen, mhm, und ihnen, den Kindern und den Jugendlichen dann das Gefühl zu geben, hey, da hocht mir jetzt jemand zu und da kann ich jetzt andocken und wir können gemeinsam besprechen, wie Kinder und Jugendliche da jetzt am besten geholfen werden kann in der Situation.
Aber das ist auch interessant, weil ich das Gefühl habe, es gibt schon diese neue Generation an Eltern, die schon ihre Kinder sehr ernst nimmt, ja, und wirklich versucht mit ihnen, also mit Respekt und Verständnis, absolut, und mit ihnen zu reden. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, wir reden vielleicht nicht genug mit unseren Kindern. Also was ist wahr?
Beides. ein Eindruck, den ich sicher nicht vermitteln wollte, ist in irgendeiner Form ein Bashing da zu betreiben. Ich glaube, es hat sich schon sehr viel verändert. Und es ist auch wichtig, das anzuerkennen, auch in Bezug auf, was ist ein Kinderrecht, wie gehen wir damit um? Und wie lernen wir drüber? Also da hat sich in den letzten 10, 12 Jahren, würde ich sagen, schon sehr viel getan.
Aber ist die Spaltung vielleicht größer?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass man ich glaube, da gibt es vermutlich Stadt-Land-Gefälle, da gibt es sicher auch gesellschaftlich durchaus Risse. Ja. Und wo wir sozusagen auch in der Politik auf allen Ebenen gefordert sind, zu sagen, okay, was ist ein Kinderrecht? Das ist jetzt keine Bedrohung. Manchmal wird es solche empfunden. Kinder kommen dann her und sagen, Papa, ich habe das und das Recht. Also schmunzeln und sagen, ja, stimmt. Mhm. Und dann überlegen gemeinsam, was heißt denn das? Ja, also, ich sag, das Recht gehört zu werden. Ne? Okay, was heißt das jetzt für uns in der Familie? Und plötzlich hat das eine ganz andere Dimension. Ja? Ich glaube, die Form von Diskurs tut uns sehr, sehr gut. Und tut auch Kindern und Jugendlichen in ihren Familien sehr, sehr gut. Und da hat sich viel getan, hat sich sehr viel bewegt. Das Thema ist viel mehr jetzt präsent. Und ich gebe jetzt ein anderes Beispiel. Wir haben ja bei UNICEF Österreich ein Programm, das nennt sich Kinderfreundliche Gemeinden, gemeinsam mit der Familien- und Berufs GmbH Bundeskanzleramt. Und um was geht's da? Gerade eine Zertifizierungsfeier gehabt. Und das Tolle dabei war, deswegen erzähle ich das, 30 Gemeinden haben Kinder und Jugendliche in die Partizipation reingeholt. 30 davon, ne? Das war sicher 3/4. Wo man sieht, dass das ernst genommen wird und dass sich da bei uns in der Gesellschaft was tut. Und zurückkommend auf die Frage, ist eine gute Frage, da habe ich jetzt eigentlich für mich noch keine wirklich gute Antwort, inwieweit sozusagen dieses Stück weit, diese Polarisierung, die wir jetzt gerade erleben, auch in das Thema negativ reinarbeitet. Das ist eine gute Frage. Puh, muss ich drüber nachdenken.
Da stelle ich jetzt eine andere Frage. Und zwar, Sie haben es jetzt ein paar Mal erwähnt, die Politik. Mhm. Welche Verantwortung trägt denn die Politik und wie beurteilen Sie eigentlich die Arbeit der politischen Parteien, der Regierungen der vergangenen Jahre in Österreich?
Also was ich vermutlich nicht machen würde, ist, also ich möchte jetzt nicht sozusagen Schulnoten rausgeben und sozusagen klassisch im Sinne beurteilen, das glaube ich steht unserer Organisation nicht zu. Aber was ich schon machen kann, ist sozusagen Überlegungen anzustellen, wo haben wir denn bis jetzt als Politik, sage ich mal ganz generell, noch nicht genügend Schwerpunkt Kinder und Jugendlichen geben. Also ein Thema haben wir schon diskutiert, das war das Thema mentale Gesundheit. Das ist eine klare Sache. Ein anderes Thema ist, dass wir uns schwer tun, auch in der Politik, noch im Moment, dieses Thema Kinderrechte auf die ganz nach oben zu hieven. Ja? Und das nicht sozusagen in unterschiedlichen, manchmal ganz gerne in unterschiedlichen sagen Ministerien ein bisschen verschwindet, ja, in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten. Das tut uns nicht gut. Es ist eine zu große, zu wichtige Gruppe, ja, die da drauf wartet, von der Politik noch ein Stück weit ernster genommen zu werden. Ich glaube, da haben wir noch was zu tun, würde ich sagen. Und das war ein Vorschlag, den wir auch hineingebracht haben in all jetzt die Koalitionsverhandlungen, haben uns zumindest bemüht, zu sagen, hey, da tut uns mehr Fokus und Aufmerksamkeit gut. Ich sage jetzt ein Beispiel, wenn so ein Budget ist, wie schaut das aus für Kinder und Jugendliche? Ne? Was bewirken Dinge und wie viel wird in welchen Bereichen da investiert? Gut, so ganz spannende, sie sind sozusagen global betrachtet, die springen jetzt kurz zwischen Österreich und global, aber es ist sehr interessant, wenn man sich anschaut, Klimainvestitionen über die letzten Jahre, davon gehen 2,4% direkt zugunsten von Kindern und Jugendlichen. 97,6% nicht. Das ist nur ein gutes Beispiel zu sehen, okay,
da ist noch Luft nach oben.
Da ist ziemlich viel Luft nach oben. Und das ist ein Thema wieder zurück, kurz vom im Hopping vom Global wieder auf die österreichische Ebene zu sagen, ja, da dürfen wir noch mehr Schwerpunkte setzen. Da haben sich Kinder und Jugendliche ein bisschen mehr verdient an Aufmerksamkeit. Ein ganz wesentliches Thema, würde ich sagen, ist das Thema Kinderarmut und marginalisierte Gruppen in Österreich, wo wir schon sehen, dass wir uns nicht ganz klar sind, wer wirklich Kinder und Jugendliche sind, die von Armut betroffen sind und wie wir die am besten erreichen. Also wir möchten uns jetzt da nicht in irgendeiner Form dogmatisch über unterschiedliche Lösungsmechanismen unterhalten, sondern auch für die Tatsache, dass wir es nicht hundertprozentig genau wissen, wer ist das und wie können wir die am besten erreichen und sie aus der Kinderarmut rausholen.
Aber das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wie viele Kinder in Österreich von Armut betroffen sind.
Das wissen wir schon,
sind.
So in etwa, doch. Es werden so circa 80.000 sein in Österreich.
Und wie äußert sich das in dem Alltag? Also
das ist, ich sage jetzt, vergleichen wir unseren Alltag mit oder den Alltag von gut situierten, wie auch immer man das definieren mag, also Kindern und Jugendlichen, dann geht es sehr oft darum, dass viele von den Kindern und Jugendlichen, die in prekären Verhältnissen leben, schlicht und einfach in der Gesellschaft nicht in unserer Form partizipieren können. Mhm. Die können dann halt irgendwo hingehen, die haben kein Geld, irgendwas einzukaufen oder fast keines, können oft nicht an Aktivitäten teilnehmen, weil das kostet Geld. Sind auch sehr oft in prekären Wohnverhältnissen. Ja. Sei es jetzt die Wohnung, da gibt es auch empirische Daten dazu. Also das ist jetzt gar nicht sozusagen rein fantasiert, sondern es ist sehr, sehr offen. Das sind eine feuchte Wohnung ein, schlechte, prekäre Wohnverhältnisse. Damit geht wiederum einher weniger Raum für sich selber, weniger Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten und damit und ein Stück weit ein Stigma da. Ja. Nein, kann man das jetzt nicht leisten. Habe ich das als Kind oder als Jugendlicher gern so jemandem anderen gesagt? Ich war nicht in der Situation, bin wirklich privilegiert aufgewachsen, unglaublich dankbar dafür. Aber ja, ich hatte Freunde und es ist ihnen wahnsinnig schwer gefallen zu sagen, nein, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich habe eigentlich nicht das Geld dafür. Hm. Und das braucht es eigentlich in unserer Gesellschaft nicht. Da würden wir uns deutlich mehr Fokus wünschen. Ich glaube, wir können das als Gesellschaft. Wir haben sicher die Mechanismen, dass wir daraus tun können. Und ich orte auch einen sehr, sehr starken Wunsch durch die Bank, dass wir das Thema nochmal anders anschauen. Gibt ja auch einen nationalen Aktionsplan dazu, was ein sehr, sehr guter, positiver Anfang war. Aufgrund der sogenannten Child Guarantee auf europäischer Ebene hat sich ja Österreich überlegt, wie man das Thema Kinderarmut anpacken kann. Da waren wir auch beteiligt an den Diskursen dazu und da gibt es viele Lösungsmöglichkeiten. Und ich hoffe auch sehr, dass eine neue Bundesregierung das als großen Schwerpunkt in Österreich setzen wird.
In ein paar Tagen ist Weihnachten. Gerade jetzt zu Weihnachten, was können Einzelpersonen tun, um das Leben, die Situation von Kindern zu verbessern?
Ich denke, das immer in so einen konzentrischen Kreisen, weil es ist immer leicht, über die anderen zu sprechen und weniger leicht über sich selbst. Ich nehme mich damit genauso rein. Im persönlichen Wirkungskreis einfach einmal sich hinzusetzen mit Kindern und zu sagen, okay, da will ich in den Diskurs zu gehen. Einfach dieser Radius in der Familie, mit seinen Freunden, da mal reinzuschauen. Was kann ich persönlich tun? Also nicht drüber reden, was andere tun sollten, sondern für sich selber überlegen, was mag ich tun mit meinen Kindern und wie spreche ich meinen Freunden drüber? Oder ich frage mal meine Tochter oder meinen Sohn, hey, wie geht's da eigentlich mit mir diesbezüglich und können wir was anderes machen? Das ist sozusagen eine ganz wesentliche Ebene, die wir ganz gerne außer Acht lassen. Eine andere Ebene natürlich ist, was wir tun können, wir können uns engagieren. Da gibt es ja in Österreich sehr viele auch Organisationen, die diesbezüglich agieren. Und was wir natürlich auch machen können, ist, wir sind ja eine globale Organisation und primär in den Bereichen international orientiert, ja, einfach zu sagen, ich gebe einen Beitrag dazu. Hm. Aber wenn er klein ist, jeder Beitrag hilft gewaltig. Gerade in der jetzigen Zeit, wo es wirtschaftlich ein bisschen schwieriger ist, was sich natürlich auch in den Lebensrealitäten von Kindern und Jugendlichen natürlich abbildet. Und da ist es einfach, einen Beitrag zu geben und Beitrag zu leisten. Aber so kleiner ist, jeder Euro ist da wichtig und hilft sehr viel. Hm.
Und stützt wahrscheinlich auch, dass man Kinderrechte ein bisschen besser in die öffentliche Diskussion bringt.
Natürlich. Es ist also unser Ansinnen.
Wir können Lobbyarbeit machen für...
Jeder von uns. Jeder von uns. Darf das machen, kann das machen und aus unserer Perspektive formuliert natürlich als UNICEF, soll das machen. Mhm. Und ein Aspekt dahinter, der mir da besonders wichtig ist, wir sprechen ja sehr, sehr viel drüber und weil ich sehr oft gefragt, Kinder haben Rechte, was ist okay, was bringt denn das jetzt? Ne? Und dann sage ich, es ist eine ganz interessante Perspektive und anzuschauen, was diese Bildung von Kindern und Jugendlichen über ihre eigenen Rechte eigentlich bewirkt. In dem Moment, wo Kinder und Jugendliche sich bewusst sind, welche Rechte sie selber haben, gehen sie auch mit den Rechten anderer anders um. Mhm. Der hat die gleichen Rechte wie ich oder sie hat die gleichen Rechte wie ich. Aha. Und plötzlich tut sich was. Und es ist ein ganz wesentliches Element, dass es ja da nicht darum geht, dass dann meine Tochter da steht und sagt, ich habe das Recht, jetzt X und Y zu tun, sondern ich habe gewisse Rechte und du bist jetzt gerade am falschen Dampfer. Ich gebe jetzt ein anderes Beispiel, das ganz wichtig ist, ja, wenn es um Gewalt geht. wenn es um Missbrauch geht. Man ist immer sehr oft mit den Fakten konfrontiert, dass Kinder und Jugendliche die Schuld bei sich selber suchen. Ja. Nein! Sie haben ganz klare Rechte diesbezüglich. Und wenn wir ihnen lernen, wie sie mit diesen Rechten umgehen, gehen sie auch mit anderen, die diese Rechte verletzen, ganz anders um. Es ist ein Akt der Selbstbestimmung. Ja. Und das ist vielleicht das Wichtigste an dem ganzen Thema, weil sich damit in unserer Gesellschaft auch aufs Ganze sehr, sehr viel bewegt, ja, wie Kinder und Jugendliche und dann später als Erwachsene, ja, wie sie agieren und wie sie auch gegenüber dann ihren Kindern sozusagen oder generell gegenüber Kindern und Jugendlichen agieren. Ich finde, das ist so unglaublich wichtig. Und vielleicht der wesentlichste Aspekt und so eigentlich einer der ganz großen Treiber für uns, warum wir das Thema in Österreich in der Gesellschaft, das manchmal ganz gerne mal ein bisschen belächelt wird, warum wir das so wichtig finden.
Ja, weil die Wahrnehmung es ausmacht. Mein Sohn hat eine Zeit lang zu mir gesagt immer, du darfst nicht über mich bestimmen. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber du darfst auch nicht über mich bestimmen. Das führt dann zu Konflikten, weil wir beide ausloten, okay, wo finden wir jetzt den Kompromiss? Aber die Wahrnehmung dessen, dass das eben so ist, dass jeder von uns hat diese Rechte, das hat tatsächlich in der Art, wie wir dann über Dinge reden, was verändert.
Ganz genau. Ja, es verändert viel. Ja, total. Also es ist dann eben diese, wo liegen meine Grenzen und wo liegen deine Grenzen mir gegenüber, was und umgekehrt. Ne? Das ist ja dann ein Dialog und da verändert sich ja dann was. Ne? Und wenn wir uns dann überlegen, gehen wir in Fußballvereine, gehen wir in unterschiedliche Gruppen rein, ja, wenn wir diese Form des Dialoges dann dort haben, ja, haben wir eine andere Aufmerksamkeit mit Themenstellungen, die uns als Gesellschaft beschäftigen, und das haben wir ja schon gesagt, es sind Missbrauchsthemen, ja, da geht es um Gewalt in allen Formen, ja. Bekommen wir diesbezüglich einfach eine andere Aufmerksamkeit und können dann zunehmend auch damit anders umgehen. Mhm. Und das ist, da haben wir noch einen Weg.
Mhm. Ich will noch kurz, weil ich es ein bisschen vernachlässigt habe, das Globale, nochmal kurz zurückgehen, und zwar zu Kinderarbeit. Mhm. Wie groß ist denn das Problem der Kinderarbeit momentan weltweit und wo, in welchen Regionen ist es besonders ausgeprägt?
Ja. Wir hatten, glaube ich, schon zu Beginn uns mal kurz diesen Thema genäherte Kinderarbeit. Und an sich haben wir uns als globale Gesellschaft bis 2025 das Ziel gesetzt, Kinderarbeit auszurotten. Ein bisschen martialisch formuliert. Wir sind weit davon weg. Ich glaube, es sind ungefähr ca. 160 Millionen Kinder und Jugendliche, die im Moment Kinderarbeit verrichten müssen. Das ist eine enorm hohe Anzahl und sie ist deutlich gestiegen über die letzten Jahre. Wir hatten vorher schon auch in der Nachbetrachtung der Covid-Krise, die ja sehr, sehr viel mit uns gemacht hat, auch für Kinder und Jugendliche im Negativen. Also es ist ein Riesenthema und verbleibt ein Riesenthema. Also die Zielsetzung werden wir bei Weitem nicht erreichen, sondern wir haben uns eher wieder tendenziell davon entfernt. Tendenziell sind auch mehr Buben davon betroffen als Mädchen, wobei man aber sagen muss, es ist schwierig, die Daten sehr exakt und präzise zu erheben, weil ja gerade junge Frauen und junge Mädchen sehr oft im Verborgenen Arbeiten verrichten, die nicht so offensichtlich sind, sage ich mal. Also da werden sich die Zahlen vermutlich nochmal ein bisschen verschieben diesbezüglich. Aber es ist und verbleibt ein sehr, sehr großes Thema auf der globalen Ebene, dem wir uns jetzt hoffentlich noch mehr Aufmerksamkeit widmen werden und wo wir Verantwortlichkeit da übernehmen müssen. Ich sage jetzt nur Stichwort, immer wieder große Diskussionen in Bezug auf die Lieferkettenrichtlinie, nicht, was auf der einen Seite der Standpunkt von vielen Unternehmen ist, auch ein Stück weit zu Recht sehr administrativ, sehr schwierig, wie kann man das alles schaffen? Und auf der anderen Seite habe ich dann immer die Frage gestellt, wie sollen wir es denn sonst machen? Wir regen uns alle total genau auf, so viele Kinder arbeiten, ja, und was tun wir? Das ist auch nur ein Weg, ja. Natürlich sind wir da im Ausgleich, müssen wir da in den Ausgleich gehen und uns überlegen, okay, wie können wir das so gestalten, dass es verträglich ist, ja, aber wir trotzdem das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Gerade die Kinder haben natürlich am wenigsten Lobby, ne, in Bezug, die arbeiten müssen. Teilweise dramatisch ist, dass es ein sehr hoher Anteil von Kindern und Jugendlichen, die Kinderarbeit verrichten müssen, das unter sehr gefährlichen Umständen machen.
Ja.
Also das sind wirklich gefährliche, ich sag, von Minen bis zu Elektroschrott, oder das sind so klassische Bilder, die man haben, die für Kinder und Jugendliche
ausgesprochen werden.
Absolut, ja. Und wenn wir uns jetzt wieder vor Augen führen, dass gerade Kinder ja in einer Wachstumsphase sind, sehr, sehr vulnerabel sind. Ist das natürlich für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen gerade in den jüngeren Jahren eine Katastrophe.
Kann ich da etwas tun? Also jetzt abseits von unterstützen eben eine Organisation wie Ihre, sondern auch im Sinn von meine Art des Konsums zum Beispiel überdenken, damit Kinder nicht, also ich weiß nicht, macht das einen Unterschied? Kann ich einen Unterschied machen?
Denk schon. Letztendlich, ich sage jetzt ganz einfach, ja, Abstimmung mit den Füßen, sprich, wir alle miteinander haben ja das, sind ja sozusagen die wirkungsvollste Macht, ja, wenn wir klar formulieren, wir wollen nicht Produkte kaufen, die in die Nähe von Kinderarbeit kommen. Ja, und was steht dem entgegen? Natürlich unterschiedliche Billigstangebote ständig, zu denen wir ganz gern greifen, wo durchaus manchmal die Fragestellung schwierig ist zu sagen, naja, da könnte was dahinter stecken in der Richtung. Ja. Ich mag es überhaupt nicht irgendwie pauschal irgendjemand verdächtigen. Das liegt, ist nicht unser Thema und das soll man nicht. Aber sich einfach sehr bewusst zu sein, was kaufe ich in welcher Form und wo steckt tendenziell dieses Thema dahinter. Und da kann man schon sehr viel tun. Letztendlich bewegt sich ja über die Art und Weise, wie wir agieren und wie wir als gesamte Gesellschaft agieren, dann letztendlich ja auch das Angebot mit. Und das können wir dadurch verändern. Mhm. Also da ist schon Möglichkeit da. Ja.
Kinderarbeit, Klimakrise, welche Themen sind global noch besonders dringend?
Naja, eigentlich die wir schon besprochen haben. Klima ist ein Riesenthema.
Ja.
Krieg und Konflikt ist natürlich ein Riesenthema. Ein hoher Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen, die wir unterstützen müssen als gesamte Organisation, leiden unter Krieg und Konflikt. Das ist einer der ganz großen Auslöser von Armut, von Hunger, von jeglichen Formen von Marginalisierung. Also das ist ein ganz großer Treiber. Da haben wir jetzt einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viel davon gesehen und sind da sehr in Sorge, weil es eigentlich sich deutlich verschlechtert hat. Ich habe am Anfang schon mal das Beispiel eigentlich formuliert, dass man das Gefühl hat, manchmal Kinder und Jugendliche sind fast schon eine Zielscheibe geworden. Und das ist schon eine traurige Parabel, ja, was wir im Moment sehen. Ich gebe jetzt ein Beispiel, die Dimensionen sind schwer zu verstehen. Ja. Das ist eine Riesenzahl. Wir haben im sogenannten Humanitarian Action for Children, das ist das UNICEF-Programm global, wo wir einmal ausschildern, wie viel Geld bräuchten wir, um einer größeren Gruppe von über 200 Millionen Kindern, die im Moment in kriegerischen Konflikten betroffen sind, 200 Millionen, ja. Es sind 109 Millionen Kinder, die wir versuchen werden, im nächsten Jahr zu erreichen. Und das ist ein Betrag von 9,9 Milliarden US-Dollar. Das klingt wahnsinnig viel, ist es auch. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt überlege, wofür geben unterschiedliche Gesellschaften solche Beträge aus, dann ist es eigentlich gar nicht so viel.
Ja.
Aber es gibt nur sozusagen ein Gefühl dafür, was da gerade draußen vorgeht. Und wir schaffen hoffentlich 100 Millionen Kinder zu erreichen. So eine Riesengröße ist natürlich. Aber die Fragestellung ist, schaffen wir es und stellen wir das Geld dafür auf? Angesichts dessen, was sich jetzt auch in der Weltwirtschaft, was sich an kriegerischen Auseinandersetzungen gerade abspielt. Und da bin ich ein bisschen skeptisch im Moment. Es ist traurig, aber es ist so viel Geld in den Systemen und ich stelle mir es dann sehr oft, wenn ich mal am Abend zu Hause sitze, dann die Frage, wie gibt's das? Dass wir diese Themen einfach uns so schwer tun, oft die finanziellen Mittel aufzustellen.
Mhm. Vor allem, wenn man liest, welche Summen sonst so verschoben werden. Also so ist es eben nicht. Natürlich ist es viel Geld, aber wenn man es in Vergleich setzt.
So ist es ja. Wir werden alles dafür tun, dass wir es schaffen. Wir sind eine große Organisation in 190 Ländern. Ja. Und wir schauen, dass wir gerade in dem Aspekt möglichst viel davon schaffen, aber ich möchte es wieder zurückführen zu diesen Einzelschicksalen, weil das ist sozusagen eine Größe 100 Millionen Kinder, boah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Das ist ganz schwierig. Wenn ich mir den überlege, dann gehen wir nach Syrien, dann haben wir Schicksale, gerade eine Familie, die das ist ein konkretes Schicksal, also keine fiktive, die aus Syrien in den Libanon flüchten müssten und dann wieder an der Grenze waren und wieder nach Syrien jetzt zurückflüchten müssen aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen im Libanon. Wir sind 5, 6 Jahre alt, die Kinder. Und da gibt es 100 Millionen davon. Die Schicksale, die so ausschauen, und das ist schon eine sehr abstrakte Zahl, aber hinter jeder einzelnen, da steht jeweils ein einzelnes Schicksal dahinter von Kindern und Jugendlichen, die halt einfach die Chance nicht kriegen oder in Verhältnissen aufwachsen müssen, die wir uns gar nicht vorstellen können und wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen wollen.
Wenn Sie sagen, Sie sitzen dann am Abend zu Hause und denken darüber nach, wie und ob das machbar ist, was motiviert Sie denn eigentlich persönlich? Was treibt Sie an für diese Arbeit?
Ursprünglich war es so, die eine große Zäsur in meinem Leben war meine Tochter, wo ich mir dann begonnen habe, Gedanken darüber zu machen. Was ist mein Beitrag? Und wie kann ich das, was ich... Ich gehe mal davon aus, dass ich was kann. was ich halt kann, das mögen andere beurteilen, wie ich das einsetzen kann. Und Kinder und Jugendliche war, und dann habe ich mir die Frage gestellt, okay, was bleibt dann von mir? Und zu dem Zeitpunkt, was man dann aus meiner Biografie heraus, war ich immer schon im nahen Verhältnis zwischen Public Management und Non-Profit Management. Das war immer schon etwas, was mich interessiert hat in der Auseinandersetzung. Und dann war es für mich klar, okay, ich möchte es eigentlich ganz gern machen, dann auch die Chance dazu bekommen. Aus dieser Ohnmachtshaltung ein Stück weit rauszukommen. Vielleicht ist es durchaus ein bisschen egozentrisch, im Sinne von, es ist etwas, was mir persönlich ein Anliegen ist. Und das ist so für mich ein großer Antrieb, da zu sagen, das ist der Grund, warum ich es tue. Und natürlich gibt es da auch die Ebene dessen, dass es so mein Eindruck war, dass es halt einfach meine Aufgabe im Leben ist. Um das jetzt ganz, ganz banal auszudrücken, aber natürlich habe ich mich im Leben auch stark damit auseinandergesetzt. Naja, jeder hat so sein Ding in seinem Leben, wofür er das Gefühl hat, dass er da ist. Das ist halt meins.
Herr Jünger, danke für das interessante Gespräch.
Herzlichen Dank.
Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Ihr könnt euch auch gerne ein E-Mail schreiben, und zwar an redaktion@ganzoffengesagt.at. Falls ihr euch jetzt mehr für das Thema interessiert, dann würde ich vorschlagen, lest rein auf unicef.at. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Danke, dass ihr mir dieses Jahr zugehört habt, und wir hören einander hoffentlich im nächsten Jahr.
Missing Link.